Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Peter Zudeik.
Guido, rapp den Scheiß jetzt runter.
Diese ganzen Vorwürfe sind ja völlig haltlos und sie sind einem einzigen Zweck geschuldet, nämlich in Nordrhein-Westfalen bei der Landtagswahl in wenigen Wochen eine linke Mehrheit vorzubereiten.
Es riecht einfach nach Vetternwirtschaft, was Guido Westerwelle hier macht.
Das ist neu, das kannten wir so noch nicht in Deutschland. Und deswegen weise ich diese Kritik, die haltlos ist, auch in aller Form zurück.
Er lässt sich begleiten von Leuten, die Parteispenden an die FDP gemacht haben, aber die zum Beispiel für den Wirtschaftsstandort Deutschland völlig unwichtig sind.
Guido rappt den Scheiß jetzt runter.
Ich werde auch in Zukunft als Außenminister der deutschen Wirtschaft und insbesondere dem Mittelstand in anderen Ländern die Türen öffnen.
Es ist Deutschland hier.
Jetzt muss der Bundesaußenminister sich erklären.
Ihr kauft mir den Schneid nicht ab. Das verspreche ich euch.
Guido Westerwelle ist Außenminister der Bundesrepublik Deutschland und Vizekanzler. Ja gut, das ist jetzt keine ganz frische Nachricht, aber irgendwo muss man ja anfangen. Guido Westerwelle ist außerdem Vorsitzender der Freien Demokratischen Partei Deutschlands und Geschäftsmann und einer, der mit Geschäftsleuten oft und gerne umgeht. Nicht nur, wenn sie seiner Partei Gutes tun. Das alles soll er bei seiner jüngsten Reise nach Südamerika irgendwie vermengt haben und bei früheren Auslandsreisen auch. Vetternwirtschaft, Günstlingswirtschaft und ähnlich Schreckliches wirft man dem armen Mann vor. Er wehrt sich heftig, wie wir eben gehört haben. Und wir müssen ihn jetzt mal dringend in Schutz nehmen. Wir wollen Guido retten. Vor seinen Feinden, vor seinen Freunden sowieso. Die Rettung ist eine altehrwürdige wissenschaftliche Gattung. In der Rettung wird nach dem Muster einer juristischen Streitschrift die Verteidigung eines Autors oder einer Lehrmeinung gegen das Missverständnis der Mit- und oder Nachwelt unternommen. Gotthold Ephraim Lessing hat dieses Genre im 18. Jahrhundert zu neuer Blüte geführt und wir tun das hier und heute. Marius Kaller über die Rettung als literaturwissenschaftliche Gattung.
Die Geschichte ist häufig ungerecht. Horaz zum Beispiel war ein großer Dichter. Doch was redet die Nachwelt über ihn? Ein Lüstling sei er gewesen, immer nur hinter dem einen her. Und außerdem gottlos und feige. Letztlich also von so verderbtem Charakter, dass ich die Lektüre seiner literarischen Werke erübrige. So gehe das nicht, meinte Gotthold Ephraim Lessing. Vor allem in seinen Frühschriften entdeckte er die literarische Form der Rettung wieder. In Rettungen des Horaz will er nicht etwa seinem eigenen Geschmack zur Geltung verhelfen. Nein, er will Gerechtigkeit wiederherstellen, Unrecht aus der Welt schaffen. Der Geschichtsschreiber Sueton nämlich hatte verbreitet, Horaz sei in den venerischen Ergötzungen unmäßig gewesen. Was sich vornehm anhört, aber schlicht bedeutet, dass er pausenlos rumgehurt haben soll. Boshaft wie die Nachwelt sein kann, wenn es darum geht, einen Großen klein zu machen, haben es alle nachgeplappert. Aber, so fragt Lessing, der untadelige Aufklärer, hat eigentlich einmal einer richtig nachgelesen? Sueton benutzt nämlich die Wörter Traditur und Dicitur, was bedeutet, es sagte oder überlieferte jemand, dass es so gewesen sein soll. Die ganze Sache beruhte also auf nichts anderem als Klatsch und Tratsch. Wie hier verhalte es sich auch in anderen Fällen. Irgendetwas wurde in die Welt gesetzt und entwickelte sich zu einem Dogma. Die Aufgabe eines Moralisten und Aufklärers muss nun sein, Vorurteile, Gehässigkeit und Spottlust zu erkennen und beiseite zu räumen. Dabei sollte er sich nicht von der Meinung der Zeitgenossen beeindrucken lassen, sich nicht konformistisch verhalten, sondern Mut zu Neubewertungen demonstrieren. Zu Lessings Zeit galt es zum Beispiel als ausgemacht, dass der Schriftsteller Christian Fürchtegott Gellert ein begnadeter und den Antiken gleichwertiger Fabeldichter sei. Nein, erklärte Lessing schlüssig mit Beispielen und Belegen, das sei eine Irrmeinung, die antiken Fabeldichter hätten 100-mal schönere Fabeln geschrieben. Die Neubewertung oder Rettung hat zum einen eine trockene juristische Bedeutung. Jeder hat eine Verteidigung verdient, gleich wie die öffentliche Meinung urteilt. Zweitens jedoch steckt auch eine theologische Lehre dahinter. Die Rettung ist nicht nur die Korrektur eines Unrechts, sie enthält ebenso den Gedanken der Besserung oder Erlösung. Wenn es gelingt, die Irrtümer und Vorurteile alle zu beseitigen, dann ist auch die Gesellschaft besser geworden. Dann werden sich nicht mehr üble Nachrede und Fehlinformationen durchsetzen. So ist es auch verständlich, dass Lessing von dem Vergnügen spricht, den Vorurteilen die Stirn zu bieten. Nicht wer die gängige Meinung bestätigt, sondern der Retter, Der Nonkonformist, der den Mainstream in Frage stellt und wo nötig korrigiert, ist mit der Aufklärung und mit der Geschichte im Bunde. Für einen wahren Moralisten wie Lessing ist es das allergrößte Vergnügen, ein klein wenig am welthistorischen Projekt des gerechten Urteils über alle Menschen mitzuwirken. Seinen Anteil daran bezifferte er auf ein Trillion Teilchen. Aber den leistete er gewissenhaft.
Und das wollen wir auch tun. Ein Trillion Teilchen dazu beitragen, nach alter Väter und Herrn Lessings Sitte, Herrn Westerwelle zu retten. Vor Missverständnissen, Fehldeutungen und übler Nachrede, Verleumdung. Und das machen wir jetzt schön penibel, Schritt für Schritt, um ja keinen Fehler zu machen. Fangen wir an mit dem jüngsten Anlass zu allerlei Westerwelle-Schimpfe, der Südamerika-Reise. Gottfried Stein, ARD-Korrespondent für Südamerika, war dabei und kann über Sinn und Zweck dieser Unternehmung verständig sprechen.
Die Beziehungen zwischen Deutschland und Argentinien sind solide Beziehungen, die seit langer Zeit bestehen. In den Gesprächen mit dem Minister habe ich gesehen, dass wir in den meisten Bereichen, wenn nicht sogar identische, so doch ähnliche Ansichten haben, denn wir teilen die gleichen Werte. So wie der argentinische Außenminister klangen auch die Amtskollegen Westerwelles in Chile, Uruguay und Brasilien. Alles bestens. Und weil es keine Pressekonferenzen gab, waren Nachfragen unmöglich, was denn Substanzielles erörtert wurde. Herr des Verfahrens war stets der Außenminister.
Es ist eine strategische Entscheidung der deutschen Bundesregierung, das Verhältnis zwischen Deutschland und Argentinien zu intensivieren. Es drückt auch die Wertschätzung aus gegenüber der Entwicklung, die wir hier nachvollziehen und beobachten konnten.
Das Protokoll war bis ins Detail geplant. Der Begleittross aus Journalisten und Wirtschaftsvertretern erfuhr aus dem taschenbuchähnlichen Programm des Auswärtigen Amtes, wer wann wo in welches Auto steigt, an welcher Veranstaltung und welchem Essen teilnehmen darf und wo geknipst und gefragt wird. Außer am An- und Abreisetag rundete ein Empfang in der deutschen Botschaft oder dem deutschen Konsulat das Tagesgeschäft ab. Im Mittelpunkt aber stand die Wirtschaft, wie Westerwelle nicht nur im VW-Werk unterstrich.
Dieses Werk hier von Volkswagen zeigt, wie vernetzt auch die deutsche Wirtschaft ist, zeigt, dass auch unsere Arbeitsplätze zu Hause von dem unternehmerischen Erfolg unserer deutschen Unternehmen, zum Beispiel hier in Argentinien, abhängen.
Der Vizekanzler als Bundesaußenwirtschaftsminister. Die deutsche Presse und die Opposition nahm den Außenminister prompt ins Visier. Nicht nur wegen der Präsenz seines Lebensgefährten, sondern auch wegen Verbandelungen zwischen mitgereisten Wirtschaftsvertretern und der FDP. Die Bosse waren stets präsent. Bei Essen mit Ministern, bei Gesprächen hinter verschlossenen Türen, bei Sonderterminen außerhalb des Protokolls. Sie waren richtig zufrieden.
Wir haben in dieser Delegationsreise die Gelegenheit gehabt, mit Ministern zu sprechen, die uns ausdrücklich unterstützt haben, in unserem deutsch-brasilianischen Bemühen, bessere Geschäfte zu tätigen. Und wir hatten dank dieser Delegationsreise die Möglichkeit, viele Unternehmer zu finden und zu sehen. Wir als Wirtschaftsdelegation sind deshalb sehr dankbar über die Unterstützung und das Engagement von Herrn Dr. Westerwelle, der uns hilft, die entsprechenden Kontakte zu finden und die Unterstützung der Bundesregierung sicherstellt.
Kontakt mit Einheimischen gab es nur am Rande, zum Beispiel in einer Musikschule in Sao Paulo oder in einem Fußballprojekt für Straßenkinder in Rio de Janeiro, das der ehemalige FC Bayern-Spieler Jorginho gegründet hat. Minister, Journalisten und Wirtschaftsbosse waren sich einig, das war der schönste und zugleich letzte Punkt der Reise. Denn anschließend ging es gleich ins Flugzeug Richtung Heimat, aber vorher mussten die Bosse auf Geheiß des Ministers noch löhnen.
Und da hier eine so bedeutsame Delegation von Wirtschaftsvertretern da ist, bin ich ganz sicher, ihr werdet euch nicht dumpfen lassen, dass wir hier einen Beitrag dazu leisten, dass das auch ein schöner Erfolg wird und noch ein bisschen was zusammenkommt.
So, das sind die Fakten. Das klang noch nicht so richtig nach Rettung, aber das ist ja auch unsere Aufgabe, nicht die der Mitwirkenden. Zuerst wollen wir uns ein wenig erholen von der Anstrengung, indem wir uns von einer anderen Reise erzählen lassen. Von der berühmten Reise, die zu dem Sprichwort geführt hat, wenn jemand eine Reise tut, Sie wissen schon. Matthias Claudius hat sie besungen, Urians Reise um die Welt.
Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was verzählen. Drum nahm ich meinen Stock und Hut und tät das Reisen wählen. Da hat er gar nicht übel dran getan. Verzähl er doch weiter, Herr Urian. Zuerst ging's an den Nordpol hin. Da war es kalt, bei Ehre. Da dachte ich denn in meinem Sinn, dass es hier besser wäre. Da hat er gar nicht übel dran getan. Verzähl er doch weiter, Herr Urian. In Grönland freuten sie sich sehr, mich ihres Orts zu sehen und setzten mir den Trankrug her, ich ließ ihn aber stehen. Da hat er gar nicht übel dran getan. Verzähle doch weiter, Herr Urian. Die Eskimos sind wild und groß, zu allem Guten träge. Da schalt ich einen Kloß und kriegte viele Schläge. Da hat er gar nicht übel dran getan. Verzähle doch weiter, Herr Urian.
Guido Westerwelle war in Südamerika nicht nur, um dort guten Tag zu sagen, sondern auch, um die Außenwirtschaftsbeziehungen zu pflegen. Das haben wir eben gehört. Als Türöffner für deutsche Geschäftsleute sozusagen. Das ist nicht so außergewöhnlich, wie sich das anhören mag. Das gehört nämlich zur Definition des Außenamtes. Also wollen wir doch mal hören, wie wichtig Südamerika für die deutsche Wirtschaft ist oder sein könnte. Lars Hofmann.
Mit seinen Exporten und seinen Importen erwirtschaftete Deutschland im vergangenen Jahr einen Überschuss von 136 Milliarden Euro. Waren im Wert von 803 Milliarden Euro wurden in 230 Länder, Territorien oder Inselreiche von Frankreich über Usbekistan bis zu den Kokosinseln verkauft. Deutschland selbst kaufte aber nur für 667 Milliarden Euro ein. Eine Ausnahme bildet hier Südamerika. Im vergangenen Jahr exportierte Deutschland Waren im Wert von 12,3 Milliarden Euro nach Brasilien, Argentinien, Ecuador, Venezuela, Uruguay oder Guyana. Gleichzeitig wurden Erdöl, Früchte, Holz, Fische, Rindfleisch, Kaffee oder Kakao im Wert von fast 13,3 Milliarden Euro über den Atlantik nach Deutschland geliefert. An diesen Summen wird bereits deutlich, dass die Staaten Südamerikas bei weitem nicht die wichtigsten Handelspartner von Deutschland sind. Dabei leben in Südamerika insgesamt fast 390 Millionen Menschen. Deutlich mehr als in den USA oder in Russland. Allerdings gibt es seit langem enge Beziehungen nach Südamerika. Die Deutsch-Argentinische Handelskammer zum Beispiel wurde 1916 gegründet. Und Siemens errichtete 1914 seine erste Fabrik außerhalb Europas, eben in Argentinien. Und alle großen Unternehmen von Adidas über VW bis Faber-Castell sind zum Beispiel in Brasilien vertreten. Daimler sitzt in Brasilien, in Argentinien und in Venezuela. Und der Pharmakonzern Bayer hat Standorte in praktisch jedem südamerikanischen Land. Schaut man sich an, was deutsche Firmen nach Südamerika exportieren, so ergibt sich ein ziemlich einheitliches Bild. Den größten Anteil machen in sämtlichen Ländern Maschinen, Autos, Ersatzteile und chemische Produkte aus. Umgekehrt sieht es differenzierter aus. Argentiniens wichtigstes Exportgut nach Deutschland ist Fleisch. Vor allem Rindfleisch im Wert von 340 Millionen Euro ist 2008 nach Deutschland geliefert worden. So hat fast jedes südamerikanische Land etwas Besonderes für den deutschen Markt zu bieten. In Venezuela ist es Erdöl, die Hälfte der Importe aus Ecuador sind Südfrüchte, aus Paraguay kommen vor allem ölhaltige Früchte, aus Bolivien Metalle und Zinn. Ein Drittel der Importe aus Uruguay sind Papiervorprodukte und Papierabfälle. Unter dem Strich gilt allerdings, dass es sich überall in Südamerika um vergleichsweise geringe Handelssummen handelt. Es gibt nur eine Ausnahme: Brasilien. Mit seinen 191 Millionen Einwohnern gehört Brasilien zwar noch nicht in die Top 20 der deutschen Handelspartner, das Land habe aber hervorragende Wachstumsaussichten, heißt es. Schon heute ist Brasilien die achtgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Laut einem Programm zum Ausbau der Infrastruktur sollen hier bis Ende des Jahres Aufträge in Höhe von 200 Milliarden Euro vergeben werden. Und das weiß natürlich auch Sigrid Zirbel vom Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI.
Dort stehen große Projekte an im Bereich Infrastruktur, auch im Zusammenhang mit den beiden sportlichen Großereignissen, Fußball-Weltmeisterschaft 2014 und Olympische Spiele 2016. Brasilien investiert im großen Umfang in öffentlichen Nahverkehr, in Stadien, die neu gebaut werden oder die renoviert werden. Das sind alles Dinge, wo wir als deutsche Wirtschaft auch viel zu bieten haben.
Allein 14 Milliarden Euro soll eine 400 Kilometer lange Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Rio de Janeiro und Sao Paulo kosten. Unternehmen wie Siemens und ThyssenKrupp stehen bereits in den Startlöchern. Und deutsche Firmen haben gute Karten. Nach der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land haben sie auch schon von den Neubauten zur WM 2010 in Südafrika profitiert.
HR2 Kultur, der Tag. Südamerika ist ein unterschätzter Kontinent. Das möchte ich ändern. Das hat Bundesaußenminister Westerwelle zu Beginn seiner Südamerika-Reise in Montevideo gesagt, der Hauptstadt Uruguays. Die Aussage wollen wir ernst nehmen. Professor Walter L. Bernecker vom Lehrstuhl für Auslandswissenschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg. Nehmen wir zunächst mal den ersten Satz. Südamerika ist ein unterschätzter Kontinent. Ist das so?
Ja, guten Abend. Südamerika ist ein unterschätzter Kontinent, sagt Herr Westerwelle. Er kann damit eigentlich nur Deutschland und Europa meinen, die in der Tat lange Zeit Südamerika unterschätzt haben. Andere Teile der Welt tun das ja nicht. Ich denke etwa daran, dass Asien, insbesondere China, nunmehr schon seit vielen Jahren ganz gewaltige Geschäfte mit Südamerika macht. Es wird also an der Zeit, dass Europa das aufholt.
Es gibt bestimmte Länder, wir haben das gerade gehört, zu denen die Beziehungen etwas intensiver sind. Brasilien gehört dazu, da kommen wir mal später drauf. Uruguay, das hat mich ja elektrisiert. Wir importieren aus Uruguay Papierabfälle. Ist es das? Haben wir aus Uruguay sonst nichts zu erwarten?
In der Tat, wir haben nichts zu erwarten, denn ich meine, Uruguay hat ansonsten eigentlich nur noch Rindfleisch zu liefern. Aber da kommt das Bessere und der größere Teil aus Argentinien und inzwischen auch aus Brasilien. Uruguay ist ein sehr kleines Land. Ein wenig industrialisiertes, da können wir in der Tat nicht viel erwarten.
Und Argentinien als ausgesprochen landwirtschaftliches Land, das haben wir schon gehört, da kommt halt Fleisch her. Argentinien ist aber auch in bestimmten Bereichen zumindest ein traditionelles Industrieland. Mit dem haben wir nichts am Hut.
Relativ wenig, ja. Es ist ein traditionelles Industrieland, aber mehr Verarbeitungsindustrie für Agrarprodukte, für Lebensmittelprodukte und hier spielen wir keine große Rolle. Insgesamt muss man ja überhaupt sagen, dass ausgenommen Brasilien und Mexiko die anderen lateinamerikanischen Länder für die deutsche Wirtschaft eigentlich mehr so unter ferner Liefen zu registrieren sind. Eine große Rolle spielen sie nicht.
Wenn Sie jetzt sagen, die asiatischen Länder oder einige asiatischen Länder sind uns da weit voraus. Bezieht sich das denn auch jetzt auf die Länder, die wir besprochen haben, oder fokussiert sich das auch auf Brasilien?
Es bezieht sich grundsätzlich auf die Länder, die vor allem Rohstoffe zu exportieren haben. Agrarprodukte sind von geringerem Interesse für die asiatischen Länder, aber China bezieht ja einen Großteil der Rohstoffe, die es für seine eigene Industrie braucht, inzwischen aus Lateinamerika. Das hängt das hat zur Folge gewissermaßen, dass die Preise für die lateinamerikanischen Exportprodukte auf hohem Niveau sind und auch in Zukunft auf hohem Niveau bleiben werden.
Rohstoffe bedeutet zunächst einmal Erdöl oder auch Metalle, Kupfer und Ähnliches.
Ja, genau. Das spielt jetzt vor allem für China eine große Rolle. Erdöl ist natürlich auch sehr wichtig, aber das exportieren ja nur einige ganz wenige Länder Lateinamerikas und da sind wir auch Abnehmer.
So, reden wir jetzt über Brasilien. Das habe ich die ganze Zeit rausgeschoben. Da hat Westerwelle direkt um Aufträge für deutsche Firmen geworben, und zwar speziell im Hinblick auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 und die Olympischen Sommerspiele 2016. Wir sehen jetzt einmal davon ab, dass Westerwelles Lebensgefährte Sportevents vermarktet. Was die wirtschaftlichen Impulse solcher Veranstaltungen angeht, da hat der Westerwelle doch recht.
Ja, zweifellos. Das kann man sicherlich sagen. Und hier hat auch die deutsche Industrie zweifellos eine Chance. Überhaupt ist ja Brasilien mit ganz großem Abstand das wichtigste Land Lateinamerikas für die deutsche Industrie. Der Handel spielt insgesamt zwischen Deutschland und Lateinamerika eine eher untergeordnete Rolle. Die deutschen Exporte nach Lateinamerika betragen so an die 20 Milliarden Euro und der Anteil Lateinamerikas am deutschen Handel liegt ja nur bei ungefähr 2,5%. Aber was sehr wichtig ist und jetzt gerade in Brasilien, das sind die Direktinvestitionen. Man sagt ja immer, Sao Paulo sei die zweitgrößte Industriestadt Deutschlands mit über 1000 Unternehmen, also Tochterunternehmen dort, die deutsch sind. Insgesamt gibt es an die 2000 deutsche Unternehmen in Lateinamerika und weit über die Hälfte davon eben in Brasilien. Und das ist ein ganz entscheidender Wirtschaftsfaktor für die deutsche Industrie, nämlich die deutschen Investoren lassen dort pro Jahr an die 60 Milliarden Euro und die Neuinvestitionen, die sie dort tätigen, die kommen inzwischen längst aus dem eigenen Cashflow der deutschen Tochterunternehmen und nicht direkt aus Deutschland. Das spielt also doch eine sehr, sehr große Rolle für die deutsche Wirtschaft.
Also kann hier von Unterschätzung nicht die Rede sein?
Nein, zweifellos nicht. Brasilien ist hier sicherlich sehr früh schon ins Blickfeld der deutschen Industrie geraten. Andere Länder waren früher dran. Wir haben vorhin kurz über Argentinien gesprochen. Das spielt inzwischen eine nicht mehr so große Rolle. Neben Brasilien würde ich eigentlich nur noch Mexiko nennen als zweitwichtigstes Land für die deutsche Industrie.
So, und jetzt kommen wir zum zweiten Satz des Westerwelle-Zitates. Das möchte ich ändern, hat er gesagt, nämlich die Unterschätzung Südamerikas. Er hat noch nachgeschoben, Südamerika soll im Fokus meiner Außenpolitik stehen. Glauben wir ihm das?
Es wäre zu wünschen. Allerdings würde ich hier sehr zur Vorsicht raten. Und zwar deswegen, weil Sprüche solcher Art wir schon wiederholt gehört haben. Lateinamerika sollte ja schon seit langem eine strategische Partnerschaft mit der EU schließen, beziehungsweise hat sie geschlossen, aber sie muss konkretisiert werden. Sie ist bis heute nicht konkreter ausformuliert worden. Und bisher, muss man ja sagen, hat die deutsche Lateinamerika-Politik eigentlich kein tragfähiges und zukunftsorientiertes Profil. Das sollte sich in der Tat ändern, nicht nur im ökonomischen Bereich. Ich denke etwa an sehr viele andere Beziehungen auf dem Bildungssektor, auf dem Kultursektor. Hier ließe sich noch sehr viel machen. Auch frühere Außenminister, auch frühere Bundesregierungen haben gesagt, dass sie hier ein Augenmerk drauf werfen wollen, und geschehen ist eigentlich relativ wenig.
Deutschland und Südamerika, eine Einschätzung von Professor Dr. Walter L. Bernecker von der Universität Erlangen-Nürnberg. Und nun wollen wir nochmal nachhören, was der Herr Urian auf seiner Weltreise macht. Als wir ihn verließen, war er bei den Eskimos. Und wie geht's weiter?
Nun war ich in Amerika. Da sagte ich zu mir: Lieber, Nordwestpassage ist doch da, mach dich einmal darüber. Da hat er gar nicht übel dran getan. Verzähl er doch weiter, Herr Urian. Flugs ich an Bord und aus ins Meer, den Tubus festgebunden, und suchte sie die kreuz und quer und hab sie nicht gefunden. Da hat er gar nicht übel dran getan. Verzähl er doch weiter, Herr Urian. Von hier ging ich nach Mexiko, ist weiter als nach Bremen. Da, dachte ich, liegt das Gold wie Stroh, du sollst einen Sack voll nehmen. Da hat er gar nicht übel dran getan. Verzähl er doch weiter, Herr Urian. Allein, 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 wie kann ein Mensch sich trügen? Ich fand da nichts als Sand und Stein und ließ den Sack da liegen. Da hat er gar nicht übel dran getan. Verzähle doch weiter, Herr Urian.
Ja gut, das wird er später noch tun. Wir müssen uns jetzt wieder um die Rettung Guido Westerwellers kümmern, die uns bislang noch nicht so ganz gelungen ist, aber wir arbeiten dran. Vetternwirtschaft und Günstlingswirtschaft wirft man ihm vor, weil er auf seinen Reisen nicht nur Freunde und Förderer der FDP mitnimmt, sondern auch Freunde und Förderer der Familie. Also was das jetzt wieder soll, schauen wir mal genauer hin. Rainer dachselt über die Westerwelles, eine schrecklich nette Familie.
Love and marriage, love and marriage.
Ein heruntergekommener Fernsehjunkie, der sich zwischen den Beinen kratzt, seine lüstern doofe Frau und zwei bescheuerte Kinder. Das war in den 90er Jahren noch Kult. Aber mit so einem überkommenen Familienbild wirst du heute gnadenlos weggesappt. Wir brauchen moderne, frische Typen, die in die Zeit passen. Die Bundys haben ausgedient, jetzt kommen die Westerwelles. Guido, Michi, Kai und ihre Kumpels, Conny, Ralfi und Jörgi, alle sechs in Noppensocken, eng verflochten auf dem Sofa oder im Flugzeug. So sieht die Keimzelle der Gesellschaft heute aus. Da ist keiner arbeitslos oder zu doof, Hausaufgaben zu machen. Nein, einer ist smarter und erfolgreicher als der andere. Der Chef ist natürlich Guido, ein schriller Typ, der bei jeder Gelegenheit das HB-Männchen gibt. Dekadent ist sein Lieblingswort und das wendet er auf alles an, was ihm begegnet. Journalisten, politische Gegner und die Krawatten, die ihm sein Lebensgefährte Michi zu Weihnachten überreicht.
Was ist das für ein dekadentes Geschenk?
Michi, den seine Freunde auch Michael Mronz nennen, ist der ruhende Gegenpol. Einen sympathischen Pfiffikus nennt ihn die Tageszeitung Die Welt. Und er sieht auch noch total gut aus. 2005 war er mal in einem Bild-Zeitungswettbewerb der 49. schönste Mann Deutschlands. Michi ist eben ein echter Überflieger. Deswegen sitzt er auch immer mit dem Flugzeug, wenn Guido unterwegs ist. Aber nicht, um Geschäfte zu machen, sondern einfach aus Gefühlsgründen.
Das Leben hat mir das Glück geschenkt, dass ich einen Menschen kennen und lieben lernen durfte, der nun mal auch in der Öffentlichkeit steht. Aber deswegen.
Unverzichtbar bei den Westerwelles auch Kai, der kleine Bruder. Er hält sich im Hintergrund, aber wenn's drauf ankommt, hat er doch irgendwie seine Finger drin. Zum Beispiel über den gemeinsamen Kumpel Cornelius Börsch, genannt Conny. Der bringt immer was mit, wenn er kommt. Blumen, Parteispenden, Aufsichtsratsposten. Und dafür darf er mit Guido überall hinfliegen. Denn der Conny ist einfach ein genialer Verkäufer und ein guter Netzwerker, sagen seine Freunde. Conny hat ganz viele Firmen und bei zwei von denen arbeiten zufällig auch Kai und Michi und bei einer anderen der Ralfi, der sich in Asien super auskennt und deswegen auch mit Guido mitfliegen darf. Und dann ist da noch der Jörgi und der Frankie, die haben auch super Geschäftsideen und fliegen deswegen auch oft mit. An den Westerwelles kommt eben keiner vorbei. Einer für alle und alle für einen. Das ist ihr Motto. Smart, erfolgreich und cool. Die passen in unsere Zeit, auch wenn sie manchmal nerven. Eine schrecklich liberale Familie eben. You can't have one without the
other. HR2 der Tag. Vetternwirtschaft oder Nepotismus, das ist der bitterschwere Vorwurf, der unserem Außenminister gemacht wird und Tag für Tag mit immer neuen Einzelheiten angereichert wird. Ja und? Fragen wir jetzt mal. Denn wir wollen Westerwelle ja retten vor übler Nachrede und falschen Anschuldigungen. Nepotismus ist hergeleitet vom lateinischen Nepos, das heißt ursprünglich Neffe und später ganz allgemein eine Bezeichnung für Nachkommen. Professor Dr. Volker Reinhardt, Historiker an der Universität Fribourg. In der Antike war Nepotismus etwas völlig Normales. Ja, Antike, was heißt das? Im alten Athen zum Beispiel, im alten Rom?
Blut war immer dicker als Wasser. Und dass die Mächtigen ihr förderndes Umfeld begünstigen, gehört zur Ausübung der Macht. Aber der Begriff Nepotismus bzw. ähnliche Begriffe bergen eigentlich auch immer eine ideologische Spitze. Das heißt, die Dimension, dass es nicht erlaubt ist oder dass die spezielle Form von Verwandtenförderung eigentlich den ideologischen Grundlagen eines Systems widerspricht. Und damit kommen wir auf einen Grundgegensatz. Nepotismus kann man zu rechtfertigen versuchen. Aber das Bewusstsein, dass er eigentlich nicht da sein sollte, existiert von der Antike an.
Also das heißt, man könnte ja sagen, dass etwas üblich ist, bedeutet ja noch nicht, dass es auch akzeptiert ist. Aber es könnte ja akzeptiert sein. Man könnte ja sagen, es gehört zu den Pflichten der Mächtigen und Herrschenden, ihre Verwandtschaft zu versorgen, sozusagen Fürsorgepflicht.
Ja, diese Pflicht ist auch jahrtausende lang lebendig, aber hier kommt es auf das Maß an. Also, dass ein Mächtiger für seine armen Verwandten Sozialhilfe leistet, um es mal so auszudrücken, das wird in der Regel akzeptiert und darüber wird sich die Öffentlichkeit auch kaum echauffieren. Aber Nepotismus hat in der Regel die Neigung, exzessiv zu werden. Also frühneuzeitliche Päpste haben ihren Nepoten nicht nur zum Ausweg aus der Not verholfen, das war eigentlich nie notwendig, sie haben ihnen nach heutigen Umrechnungen Hunderte von Millionen Euro, Milliarden Euro zugeschanzt. Und dann wird Nepotismus zum Ärgernis.
Bleiben wir nochmal bei den weltlichen Herrschern. Also ich stelle mir jetzt vor, dass irgendein Fürst im Feudalsystem einem Verwandten ein Pöstchen gibt, einem Verwandten einen einflussreichen Job verschafft. Ist sowas tatsächlich von der Gesellschaft nicht akzeptiert oder sagt man sich, naja, ist doch eigentlich ganz normal, was soll er denn sonst tun?
Hier müssen wir zwischen fürstlichen und republikanischen Staaten unterscheiden. Fürstliche Staaten sind im Grunde automatisch nepotistisch oder man müsste eher sagen filiistisch, weil sie ja auf Familienkontinuität beruhen, also in der Regel vom Vater auf den Sohn, aber es kann ja auch mal der Neffe sein. Da findet niemand etwas dabei. Die meisten europäischen Herrscher haben ihren Favoriten, der für sie auch eine Art Schutzschild gegen Angriffe der Öffentlichkeit ist. Aber in Republiken widerspricht es der Staatsnorm, der Staatsideologie. Denn in nicht erblichen Staatswesen sollte von der Antike bis heute eigentlich das Verdienst, die Leistung regieren. Und Leistungsprinzip Meritokratie als Kunstwort, das sollte eigentlich nicht mit der Förderung der Blutsverwandten oder auch nur der eigenen Klienten, der Freunde identisch sein. Das sieht man in der Regel nicht ein. Warum sollen die Verdienstvollsten alle aus derselben Familie kommen? Insofern ist in europäischen Republiken, die keine Demokratien sind vor 1789, das sind Oligarchien, in denen wenige Familien die Macht untereinander austarieren, sollte es eigentlich Nepotismus nicht geben. Hier sollte eine Klugheitselite der Besten aussortiert werden. Aber de facto sind natürlich alle Republiken dieser Art auch in hohem Maße nepotistisch. Also im Nepotismus liegt das Anstößige, der Widerspruch zum System enthalten. Und in einem fürstlichen Staat, der auf einer Familiendynastie beruht, ist das im Großen und Ganzen akzeptabel. Aber in der Republik eben nicht. Und damit ist der Bogen zur Gegenwart ins 21. Jahrhundert geschlagen.
Bleiben wir noch ein bisschen im, sagen wir mal, Mittelalter. Die Geistlichkeit, Sie haben es schon angesprochen, hat sich ja sehr schnell und sehr umfassend um die Vetternwirtschaft verdient gemacht. Bischöfe und Päpste haben auf diesem Gebiet großen Ruhm erworben. Hat das möglicherweise etwas mit der Verquickung von weltlicher und geistlicher Macht, zum Beispiel im Mittelalter, zu tun?
Nicht nur im Mittelalter, auch in der Neuzeit bis ins 19. Jahrhundert hinein finden wir gerade in diesem Milieu häufig die Vorstellung, dass Würdigkeit überindividuell ist. Das heißt, dass nicht nur eine Person durch Gnade und Auswahl Gottes in hohe Positionen gelangt, sondern dass diese Erwähltheit, diese Spiritualität, diese Eignung zur nützlichen Machtausübung eben auf die ganze Familie bezogen ist. Das ist auch das gängige Rechtfertigungsmuster in dieser Zeit. Wir kommen aus einer geheiligten Sippe, so könnte man es vielleicht sagen.
Gab es denn unter den Päpsten einen, der es besonders doll getrieben hat?
Alexander VI., Borgia, der Name ist ja bis heute, glaube ich, fast legendär. Der Mann hatte ein Dutzend leibliche Kinder, was damals nicht ganz unüblich war, in dieser Zahl ungewöhnlich, aber...
Aber die müssen untergebracht werden, das ist nicht so einfach.
Die müssen untergebracht werden. Sein Lieblingssohn wurde Kardinal. Als er dann keine Lust mehr hatte, Kardinal zu sein, wurde er Fürst. Und dieser Papst hat seine ganze Regierung ausschließlich seiner Familie untergeordnet. Aber er galt dann auch schon bald seinen Nachfolgern als schwarzes Schaf. Wenn wir die 40 Päpste der frühen Neuzeit zwischen 1400 und 1800 betrachten, haben allerdings nur sehr wenige gar keinen Nepotismus betrieben. Und zwei von diesen dreien sind heilig bzw. selig gesprochen worden.
Es gab sogar noch im 20. Jahrhundert. Ich habe gelesen, der Papst Pius XII. War auch tätig auf diesem Gebiet.
Er hat meines Wissens dafür gesorgt, dass seine Neffen in den weltlichen Adel des Königreichs Italien aufgenommen wurden. Also er hat sich dafür eine Rangerhöhung seiner Familie verwendet. Das ist natürlich eine sehr diskrete und eine sehr indirekte Form von Nepotismus. Wir dürfen nicht vergessen, im frühneuzeitlichen Nepotismus, also zwischen 1400 und 1800, fließen enorme Geldströme. Das war unter Pius XII. Nicht der Fall. Er hat seine Familie aristokratisieren lassen.
Dann kommen wir nochmal auf einen politischen Bereich des 20. Jahrhunderts. Es gab einen US-Präsidenten, der hieß John F. Kennedy. Und der hatte einen Bruder, der wurde Justizminister. Würde man das auch unter Nepotismus abbuchen?
Es gab auch zwei Präsidenten mit demselben Familiennamen in 15 Jahren, nämlich Bush. Und vielleicht ist das noch nicht mal das Ende, wer weiß. Das ist ein merkwürdiges Phänomen. Irgendwie kommt die frühe Neuzeit, also die Zeit so zwischen 1500 und 1800, wieder zurück. Man glaubte lange Zeit an Ideologien, die haben abgedankt. Im Zeitalter der Gengläubigkeit ist Familienrang, Familienwürde, Familienspiritualität offenbar wieder in. Man darf gespannt sein, wie das weitergeht. Offenbar kehrt Europa wieder in dieser Hinsicht an seine Wurzeln zurück. Also Blut ist dicker als Wasser.
Naja, da haben wir doch noch einiges zu erwarten. Nepotismus und Vetternwirtschaft. Erläuterungen von Professor Dr. Volker Reinhardt von der Universität Fribourg. Wenn einer eine Reise tut, mit diesem Zitat sind wir wieder bei Urians Reise um die Welt, zusammengereimt vom Matthias Claudius. Den Herrn Urian haben wir zuletzt in Mexiko beim Goldsuchen begleitet. Das wurde nichts. Darum geht's jetzt weiter.
Drauf kaufte ich etwas kalte Kost und Kieler Sprott und Kuchen und setzte mich auf Extrapost, Land Asia zu besuchen. Da hat er gar nicht übel dran getan. Verzähle doch weiter, Herr Urian. Der Mogul ist ein großer Mann und gnädig übermaßen. Und klug, er war itzt eben dran, einen Zahn ausziehen zu lassen. Da hat er gar nicht übel dran getan. Verzähle doch weiter, Herr Urian. Dachte ich, der hat Zähnepein. Bei aller Größe und Gaben, was hilft's denn auch noch, Mogul sein? Die kann man so wohl haben. Da hat er gar nicht übel dran getan. Verzähle doch weiter, Herr Urian. Ich gab dem Wirt mein Ehrenwort, ihn nächstens zu bezahlen. Und damit reiste ich weiter fort, nach China und Bengalen. Da hat er gar nicht übel dran getan. Verzähle doch weiter, Herr Urian.
Da müssen wir Herrn Urian aber nochmal verlassen. Wir stoßen später nochmal kurz zu ihm, denn wir müssen ja immer noch unseren Herrn Westerwelle retten gegen Verleumdung und Unterstellung und üble Nachrede. Ich mache das genau so, wie meine Vorgänger es gemacht haben, hat der Außenminister zu den Vorwürfen gesagt. Er stelle seine Reisedelegation aus Freunden und FDP-Anhängern und Förderern zusammen. FDP-Generalsekretär Lindner hat schon mal in aller Freundlichkeit angedroht, man könnte bei den Reisen von Außenminister Steinmeier während des Wahlkampfs 2009 mal nachschauen, ob da kein Parteispender dabei war. Ja, wie haben es die anderen denn gemacht? André Bocho hat versucht, in die Reiseunterlagen zu schauen.
Sehr geehrter Herr Minister, verehrte Fluggäste, wir dürfen Sie nur noch wieder bitten, die Sicherheitsgurte zu schließen, die Rückenlehnen senkrecht zu stellen. Vielen Dank.
So klingt es, wenn Minister reisen, und die Wirtschaftsdelegation muss es sich gefallen lassen in der Rubrik
Gäste untergebracht zu werden. Allerdings sind zum Beispiel Gäste der Kanzlerin bei Reisen, sagen wir mal nach Russland, eher Leute, die es gewohnt sind, in der Business Class zu sitzen. Und da sitzen sie auch. Und es handelt sich ja schließlich um Vertreter des Big Business. Dann sitzt also in der ersten Klasse der Chef der Deutschen Bank allein, aber in der Nähe vom Chef der Deutschen Bahn, der gerade mit dem Chef von E.ON anstößt, was den Chef von VW kurzzeitig von seinem Gespräch mit dem Mercedes-Chef ablenkt. Diese kleine Delegationsliste ist fiktiv, aber real. Selbstredend bezahlen die Herren ihre Reise irgendwie selbst, aber niemand, wirklich niemand fragt, ob sie eventuell der Kanzlerin-Partei gespendet haben, denn davon gehen alle aus. Da die meisten Großfirmen in der Regel auch allen anderen Parteien, na sagen wir fast allen anderen Parteien, das eine oder andere Sümmchen zukommen lassen, regt sich eigentlich auch keiner auf. Wenn dagegen der Bundespräsident in die Ferne schweift, dann kann es gut sein, dass sich überhaupt niemand für die Wirtschaftsdelegation interessiert, denn wenn Horst Köhler reist, dann reist er vorzugsweise nach Afrika. Wenn es zum Beispiel nach Algerien und Mauretanien geht, dann findet sich auf der Delegationsliste in Algier noch ein höherrangiger Mitarbeiter eines großen Energieversorgers. In Mauretanien muss dann der Eigentümer einer Firma, die Windräder für Haus und Hof fertigt, allein die deutschen Energieunternehmen vertreten. Apropos Energie. Wie unberechenbar mögliche Verquickungen von deutschen wirtschaftlichen Interessen mit privatpersönlichen Wirtschaftsinteressen sind, das kann man sehr gut am Beispiel Gerhard Schröder sehen. Ohne dass es jemand ahnte, reiste in Gestalt des nunmehrigen Altkanzlers der russische Staatskonzern Gazprom durch die Welt. Natürlich war das auch im deutschen Interesse, denn ohne das beherzte Auftreten Schröders wären wir vermutlich alle längst erfroren. Dass es auch ihm gut und besser geht, sollte dem Basta-Reisenden keiner missgönnen. Schröders früherer Vordenker und späterer Imitator, Frank-Walter Steinmeier also, der nahm nach eigenem Bekunden nicht einmal seine Ehefrau mit in die Fremde und er hatte sich streng vorgenommen, dem Wort des Imitierten zu folgen, der da meinte, man werde
vielleicht noch sorgfältiger als in der Vergangenheit darauf achten müssen, dass Reisen so geplant werden, dass man sich nicht in Gefahren begibt.
Denn in denen kann man ja bekanntlich umkommen. Auch nachträglich, wie sich herausstellt, denn das eine oder andere Nachrichtenmagazin konnte es nicht mehr ertragen, dass immer nur von den Westerwelle-Reisen die Rede war. Und so fand man mit tätiger liberaler Unterstützung heraus, dass Steinmeier als Außenminister immerzu einen Medienunternehmer, ihn, den Steinmeier, begleiten ließ. Der Mann heißt ironischerweise Prinz. Praktisch war die Sache für Steinmeier in jedem Fall, denn man konnte sich endlich einmal ungestört über die gemeinsam genutzte Immobilie in der Mark Brandenburg austauschen. Zufall oder nicht, die ganz harte Attacke möchte der selbsternannte Oppositionsführer Steinmeier gegen seinen Vorgänger in eben genannter Funktion nicht reiten.
Manchmal schütten wir das Kind auch mit dem Bade aus. Die Tatsache, dass ein Außenminister mit einer Delegation reist, ist gut und richtig.
Und wenn in der Delegation einer von der Firma Evonik auftaucht, dann hat das noch nichts damit zu tun, dass die Firma vorher 100.000 Euro an die SPD überwiesen hat. Nach der Afrika-Reise mit dem Steinmeier übrigens auch. Und in der Villa Borsig war es wohl ebenfalls nett am Grillabend oder meinetwegen an den Grillabenden. Aber erstens ist es, wie schon erwähnt, an sich schön, wenn jemand nach Afrika mitkommt. Und zweitens, na klar, Evonik sponsert nicht nur die SPD. Aber natürlich ist es so, wie Frank-Walter Steinmeier sagt,
falsche Eindrücke sollte man dennoch vermeiden.
Doch selbst wenn die Eindrücke eher unvermeidlich richtig sein sollten, wollen wir davon ausgehen, dass letztlich alles zu unserem Besten geschieht. Und deswegen stimmen wir ein, wenn es wieder heißt,
sehr geehrter Herr Minister, verehrte Fluggäste, vielen Dank.
HR2 der Tag. Viel Aufregung um eine Außenministerreise. Seit dem Wochenende ist er wieder zurück aus Südamerika. Gestern hat er auf dem Landesparteitag der FDP Nordrhein-Westfalens ordentlich zurückgekeilt. Mangelnde politische Kultur, Diffamierung, um in Nordrhein-Westfalen eine linke Mehrheit an die Macht zu bringen und so weiter. Nun gut, wir wollen Guido Westerwelle ja retten. Wir wollen das Gute herausarbeiten und nicht auf Negativem herumhacken. Nochmal kurz zurück zur Südamerika-Reise. Sabine Adler, Berliner Korrespondentin des Deutschlandradios. Sie haben den Außenminister auf dieser Reise begleitet. Über die Inhalte, sofern es welche gab, haben wir schon geredet. Wie war das denn atmosphärisch? Hat er denn insgesamt eine gute Figur abgegeben?
Ja, atmosphärisch muss man sagen, die Rettungsmannschaft war sozusagen mit im Flieger in Gestalt der Wirtschaftsleute, der Wirtschaftsdelegation. Die hatten sich sozusagen hinter den Außenminister gestellt, gemeinschaftlich verbündet. Selbst die Beamten vom Auswärtigen Amt gehörten zu dieser Koalition, die sich da gegen die Journalisten formiert hat. So viel schlechte Stimmung war wirklich selten in einem Flieger. Die Journalisten waren die Ibaba, die Bösen, und der Rest war sozusagen der Teil, der in Geschäften doch nur Gutes wollte, und das hat man eigentlich wirklich sehr, sehr selten erlebt. Atmosphärisch war es so, dass bei den Programmpunkten eben abgewickelt wurde, was da zu veranstalten war und zu absolvieren war. Immer mit dem Strahlemann Westerwelle, der versucht hat, sich überhaupt nichts anmerken zu lassen, der bei seinem Resümee vor der Presse dann jeweils immer noch den kurzen Satz hinzufügte und übrigens die innenpolitische Angelegenheit, die innenpolitische Kampagne, hatte überhaupt keine Auswirkung auf diese Gespräche.
Zurück in Berlin ist er dann gleich wieder von den alten Problemen umarmt worden. Er ist ja nicht nur Außenminister, sondern auch Vizekanzler, also der Vertreter der Kanzlerin. Die hat ihn auch gegen Vorwürfe in Schutz genommen. Besonders überzeugend klang das allerdings nicht.
Und das hat wahrscheinlich auch den Außenminister nicht besonders überzeugt. Der schaute doch sehr säuerlich auf eine entsprechende Nachfrage. Er verkniff sich jeden Kommentar, sagte eigentlich nur so viel, dass sie genau das hat gesagt oder sagen lassen, was man in einer Situation wie dieser sagen konnte. Ja, das war nicht gerade Freude, das war auch nicht Dank für so viel Solidarität von der Kanzlerin. Und man kann natürlich sagen, die Kanzlerin kann auch schlechter. Sie kann jemanden auch sehr viel länger zappeln lassen. Das hat sie in diesem Fall nicht getan. Also sollte er wohl dankbar sein.
Westerwelle ist der erste Außenminister der Bundesrepublik, dessen Umfragewerte nach Amtsantritt nach unten gingen. Normalerweise ist das Amt ein Sympathie-Selbstläufer. Wie sieht man das denn in der Koalition insgesamt, dass es ständig Zoff um Guido gibt?
Da empfindet man ihn in der Tat als, und das ist jetzt kein Zitat aus der Koalition, sondern aus der Opposition, nämlich eins von Sigmar Gabriel heute, das sicherlich aber auch viele in anderen Reihen denken, als einen rechthaberischen Schreihals, der eine Diskussion anzetteln kann, der sich überhaupt nicht verbessern lassen kann, der keinerlei Einsicht zeigt, sondern der ganz beharrlich auf dem herumreitet, was er ganz zu Anfang gesagt hat. Wir erinnern uns an das Wachstumsbeschleunigungsgesetz, das ja schon fast wieder in Vergessenheit geraten ist, aber vor allem an die unselige Hartz-IV-Diskussion, die er losgetreten hat, just zu einem Zeitpunkt, nachdem das Bundesverfassungsgericht ein wirklich niederschmetterndes Urteil gefällt hat. Da fiel ihm nichts weiter ein, als wieder auf Steuersenkungen herumzureiten und eine Debatte loszutreten, die nichts Neues geboten hat, die den mindestens 50% der Wahrheit vergessen hat, nämlich wer ist eigentlich schuld an der miserablen Lage von arbeitenden Menschen, die dennoch nicht von ihrem Lohn oder Gehalt leben können. All das hat er ausgeblendet. Er ist auch nach einer langen Diskussion zu keinerlei Einsicht fähig. Und so ist es jetzt ähnlich auch wieder mit dieser Reise. Wobei man sagen muss, es gibt eine neue Qualität in der Reaktion, im Verhalten von Guido Westerwelle. Er kommt sozusagen jetzt an einem Punkt, wo er auch persönlich sehr beleidigt ist. Persönlich deshalb sehr beleidigt, weil es seine Familie betrifft, in dem Fall den Bruder, der offenbar eben schon Konsequenzen aufgezeigt bekommen hat. Seine Firma zusammen mit dem Geschäftsmann Herrn Maron ist als Berater aus der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei herausgeflogen. Da hat es offenbar oder möglicherweise Zoff gegeben in der Familie Westerwelle. Und natürlich war der Außenminister überhaupt nicht erfreut, dass sein Lebenspartner so in die Schlagzeilen geraten ist. Das heißt, es berührte den innersten Zirkel von Westerwelles Familie bzw. Freundeskreis. Und da ist angeblich eine rote Linie überschritten worden. Westerwelle behauptet von sich, er hätte nie bei allen Anwürfen als Oppositionspolitiker auf Familienmitglieder von Politikern gezielt. Da hat jemand nun etwas gemacht, was er für ganz unbotmäßig hält, und deshalb ist er so empfindlich.
Wie sieht das in der eigenen Partei aus? Dass der FDP-Chef als anhaltender Unruhefaktor in der Koalition wahrgenommen wird, kann ja auch nicht allen Liberalen gefallen.
Das tut es ja auch nicht und diese Reaktion kennt man ja schon aus den verschiedenen Landesverbänden. Da kommt ja durchaus Kritik aus Thüringen zum Beispiel. Es sind immer kleinere Verbände, unbedeutendere Verbände. Jetzt hat sich der Nordrhein-Westfälische Verband mit Andreas Pinkwart an der Spitze hinter ihnen geschart, solidarisiert. Das ist natürlich nicht wirklich verwunderlich, denn natürlich braucht die FDP in Nordrhein-Westfalen Westerwelle als Zugpferd für die Landtagswahl am 9. Mai. Und Pinkwart hat einiges gut zu machen, denn er hat einen richtigen Klops gelandet. Ungefähr Mitte Januar war das, 14 Tage nachdem das Wachstumsbeschleunigungsgesetz in Kraft getreten war, wollte er es wieder zurücknehmen, weil er sagte, das ist irgendwie, das stiftet Verwirrung, das funktioniert nicht. Und das ging natürlich gar nicht. Das ging vor allem deshalb nicht, weil überhaupt keinerlei Kritik aus Nordrhein-Westfalen gekommen war im Vorfeld dieses Gesetzes. Wir erinnern uns, aus Schleswig-Holstein kam sehr wohl Kritik. Andere Landesverbände, ostdeutsche Landesverbände zogen nach damals. Aber ausgerechnet Nordrhein-Westfalen, einschließlich des Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers, waren total ruhig geblieben und dann kam eine solche Attacke, die hinter vorgehaltener Hand natürlich belächelt wurde, die man auch als richtig blöd empfunden hat, wo man sich an die Stirn tippte. Das heißt, Pinkwart hat einiges gut zu machen, das hat er jetzt auch getan.
Unruhefaktor Westerwelle, Erläuterungen von Sabine Adler vom Hauptstadtstudio des Deutschlandradios. Und wir schalten ein letztes Mal um zu Herrn Urian, der so viel von seiner Reise verzählen konnte, wie Matthias Claudius sich auszudrücken beliebte. Zuletzt war er in China und Bengalen. Jetzt geht's noch einmal weiter.
Nach Java und nach Otaheit und Afrika nicht minder und sah bei der Gelegenheit viel Städt und Menschenkinder. Da hat er gar nicht übel dran getan. Verzähl er doch weiter, Herr Urian. Und fand es überall wie hier, fand überall n Sparren, die Menschen gerade so wie wir und eben solche Narren. Da hat er übel, übel dran getan. Verzähle nicht weiter, Herr Urian.
Und wenn Sie jetzt nicht wissen sollten, wo Otaheit liegt, ich habe für Sie nachgeschaut. Otaheit oder Otaheiti ist ein alter Ausdruck für Tahiti. So, das wissen wir jetzt auch. Die Rettung des Guido Westerwelle durch den Tag. Bislang ist uns das nur bedingt gelungen. Wir nehmen nochmal einen letzten schneidigen Anlauf. Denn schneidig ist er ja, der Außenminister. Jedenfalls hat er das gestern von sich behauptet. Er lässt sich den Schneid nicht abkaufen, hat er gesagt. Gut gesprochen. Also schauen wir doch mal, wie es seinen Vorgängern ergangen ist. Wie die den Beginn ihrer Amtszeit gestaltet haben. Professor Dr. Daniel Körfer, Historiker an der Freien Universität Berlin. Fangen wir ausnahmsweise mal nicht mit dem Anfang an. Denn am Anfang gab es gar keinen Außenminister. Adenauer brauchte keinen die ersten zwei Jahre. 1951 wurde er es selbst und erst 1955 kam ein richtiger Außenminister, Heinrich von Brentano, den man die Aktentasche Adenauers nannte. Zu Unrecht?
Nein. Guten Abend erstmal. Adenauer war aber natürlich doch der Außenminister, der erste, und er ist auch für Westerwelle eigentlich ein ganz gutes Vorbild, weil er selber Adenauer war auch Rheinländer und er hat sich immer mit Familienmitgliedern auf die Reise begeben, nämlich mit Libet Wehrhahn und auch seinem älteren Sohn Monsignore Paul Adenauer. Also die Familienreisenden haben begonnen mit Adenauer und werden jetzt mit dem 10. Außenminister mit Westerwelle kräftig fortgesetzt.
Dann nach Brentano hatten wir einen CDU-Mann namens Gerhard Schröder, also nicht nur die SPD hatte einen, sondern die CDU auch. Der war 61 bis 66 Bundesaußenminister, auch mit Startschwierigkeiten?
Auch mit Startschwierigkeiten. Die Startschwierigkeiten waren aber etwas besonderer Art, denn Schröder wollte Berlin in der Lüneburger Heide wieder aufbauen. Und das hätte fast dazu geführt, dass ihn der damalige Bundespräsident Lübcke nicht ernannt hat, weil er gesagt hat, so ein chaotischer Vorschlag, der Berlin nicht schätzt und so weiter, Berlin ist so bedroht im Kalten Krieg, den kann ich nicht ernennen.
Dann kam Willy Brandt. Der war nicht immer der große Mann mit enormer Außenwirkung. Hat er sich zu Beginn seiner Amtszeit vielleicht auch eher ungeschickt angestellt?
Brandt wollte nicht Außenminister werden, sondern Wissenschaftsminister 1966 und hat das Amt eigentlich verachtet, weil wenn, dann Kanzler oder eben ein sozusagen Nebenjob, Berlin, da hing sein Herz dran. Er hatte einen schlechten Start, den hatte auch Scheel. Die Außenminister haben eigentlich alle einen schlechten Start gehabt, bis Genscher. Also Scheel kam nicht klar, weil Brandt der große Vorgänger war und die Ostpolitik durch Baar dominiert wurde und das auch eher ganz schlechte Presse. Also im Grunde ein Kontinuum, was wir beobachten.
Helmut Schmidt war auch mal Außenminister, ein Kuriosum am Rande. Der war wie Adenauer Kanzler und Außenminister zugleich, nämlich nachdem er Genscher und die anderen FDP-Minister rausgeschmissen hat. Es waren nur ein paar Tage vom 17. September bis zum 1. Oktober 82. Dann war wieder Genscher dran und der hörte 92 freiwillig auf. Sein Nachfolger wurde Klaus Kinkel.
Auch unbedeutend, problematische. Ja,
meine Erinnerung sagt, ein Unglückswurm. Ist die gemein, diese Erinnerung?
Nein, auch da haben Sie recht. Also den hätten wir auch noch retten müssen, denn der war nun in dem Amt völlig fehlbesetzt und ist eigentlich nicht in Erinnerung geblieben, außer dass er eben sozusagen durch die Welt reiste.
Und wenn ich mir überlege, dass Anna Wierschka Fischer zu Beginn seiner Amtszeit so viel Anlass zur Kritik gegeben hätte, man hätte ihn öffentlich zerfleischt. Er hat aber diesen Anlass nicht gegeben. Hat der es richtig gemacht?
Also Fischer war sicher natürlich derjenige, der im Amt am schnellsten gelernt hat und auch ja am Anfang sehr schlecht, wie Sie sagen, beurteilt wurde und am Ende ein großartiger oder bedeutender Außenminister zumindest für viele gewesen ist. Und insofern, die Zeit läuft uns ja davon, kann ich Ihnen noch von meinem Urgroßvater Matthias Claudius für Westerwelle als kleines Küchenrezept einen Vierzeiler mitgeben, nämlich aus dem Kartoffellied. Schön gelblich die Kartoffeln sind, gelb ist die Farbe der FDP, schön gelblich die Kartoffeln sind und weiß wie Alabaster. So koch sie lieblich und geschwind, sind dann für Mann und Frau und Kind das rechte Magenpflaster. Also das wäre mein Beitrag zur Rettung.
Von Matthias Kürze. Claudius genau. Zu Professor Daniel Körfer. Aber so viel Zeit haben wir noch, dass wir Frank Steinmeier auch noch kurz erwähnen. Eher unauffällig, aber wenig skandalträchtig.
Ja, der hat seine Sache eigentlich in dem Job, würde Kohl sagen, gut gemacht. Der ist nicht wirklich sozusagen negativ aufgefallen. Außerdem haben wir natürlich das Problem, es gibt keine Außenpolitik mehr. Wir haben eigentlich Weltinnenpolitik. Es ist alles innenpolitisch, wirtschaftspolitisch geworden. Die Fragen von Blut und Eisen, von denen Bismarck immer gesprochen hat, sind ja eher die Fragen von Mikrochip und Edelstahl. Und insofern ist das also eine ganz andere Welt. Die Außenpolitik ist eigentlich nicht mehr das, was sie in den frühen 20er oder 30er Jahren gewesen ist. Sie ist entwertet heutzutage.
Der Historiker Professor Dr. Daniel Körfer über die deutsche Außenminister, die deutschen Außenminister bis zu Dr. Guido Westerwelle. Ja, so roundabout eher langweilige Typen, wenn ich das mal so sagen darf. Da sollten wir uns doch freuen, dass mit Guido endlich Stimmung in die Bude gekommen ist, damit wir endlich mal was Positives über ihn sagen können, obwohl so gut wie der Berlin in die Lüneburger Heide versetzen wollte, ist er auch nicht. Aber wir haben hier noch einen kleinen Vorschlag zum Umgang mit Reisen, wenn es irgendwelche Probleme geben sollte.
In Hamburg lebten zwei Ameisen. Die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und da verzichteten sie weise dann auf den letzten Teil der Reise.
Dr. Guido Westerwelle, Minister des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland und Stellvertreter der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, ist in Schwierigkeiten, weil viele Menschen in diesem Lande daran herumkritteln, wie er seine Reisen gestaltet, die ja zum Kern der auswärtigen Amtstätigkeit gehören. Wir sagen, haltet ein, seid nicht so streng mit ihm, er fängt ja erst an, vielleicht wird's noch. Das war unsere Rettung des Guido Westerwelle. Ja gut, wir hätten uns dieselbe auch glänzender vorstellen können, aber mehr war beim besten Willen nicht drin. Das wollten wir nicht versäumen, Ihnen mitzuteilen, werte Hörerinnen, werte Hörer. Das war der Tag am Montag mit Peter Zudeik.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.